Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noll am Mikrofon. Guten Morgen. Schottland ist bereit für die Unabhängigkeit, rufen die Politiker derzeit beim Online-Parteitag der schottischen Nationalpartei SNP. Wir sprechen darüber gleich mit unserer Großbritannien-Korrespondentin. Nehmen danach ein weiteres Problem von Premierminister Boris Johnson in den Blick, die Militärkooperation mit den Kontinentaleuropäern nach dem Brexit. Und fragen, warum die Sicherheitskräfte in Belarus trotz der Massenproteste weiter loyal zum Machthaber Alexander Lukaschenko stehen. Jetzt müsse er aber wirklich in dieser Woche oder spätestens in 10 Tagen gelingen. Der Durchbruch bei den Post-Brexit-Gesprächen zwischen der EU und der britischen Regierung, heißt es an diesem Vormittag von Kabinettsmitgliedern in London. Die Zeit laufe davon. Auch der britische Außenminister Dominic Raab hatte sich am Wochenende entsprechend geäußert. Wobei das mit den Fristen beim Thema Brexit ja immer so eine Sache ist. Sollten die Verhandlungen aber ohne Einigung zu Ende gehen, kommen auf die EU, aber wohl vor allem auf Großbritannien, mitten in der Corona-Pandemie große Herausforderungen zu. Eine gewichtige davon ist neuer Rückenwind für eine schottische Unabhängigkeit von Großbritannien, die das große Thema ist beim aktuellen Online-Parteitag der schottischen Nationalpartei SNP. Und genau darüber möchte ich jetzt sprechen mit unserer Korrespondentin in London, Christina Heuer. Frau Heuer, die Unabhängigkeit Schottlands ist ein Dauerthema der britischen Politik. Nun aber, sagt die schottische Regierungschefin, die Trennung sei klar in Sicht. Die Loslösung sei nie so sicher gewesen. Woher nimmt Nicola Sturgeon diese Zuversicht?
Die nimmt sie aus den Umfragen, denn darin ist mehr als die Hälfte der Schotten für die Unabhängigkeit und das seit Monaten. Das ist erstmals eine langfristige, stabile Mehrheit gegen London. Und der Rest ist politische Strategie. Sturgeons SNP steht klar für die schottische Unabhängigkeit. Wir erinnern uns, 2014 ging das Referendum relativ knapp dagegen aus. Jetzt sieht es eben anders aus. Und damit zieht Sturgeon in den Wahlkampf. Nächsten Mai sind in Schottland Parlamentswahlen. Sie hat angekündigt, dass sie ein neues Referendum früh in der neuen Legislaturperiode anstrebt. Manchen in ihrer Partei ist das zu ungenau und auch zu spät. Sie machen heute auch beim Parteitag Druck, dass Sturgeon sich möglichst schnell auf ein konkretes und sehr frühes Datum für ein neues Referendum festlegt. Wir wissen aber schon jetzt, das wird sie nicht tun.
Haben die Meinungsforscher Anhaltspunkte, was den Stimmungsumschwung bei den Schotten ja schon seit einigen Monaten ist er ja zu sehen, bewirkt hat? Ist das lediglich der Brexit oder spielt der Frust über das Krisenmanagement von Boris Johnson auch in der Corona-Pandemie hier eine wichtige Rolle?
Ja, beides. Beides spielt eine wichtige Rolle für die Schotten. Sie waren 2016 mit großer Mehrheit ja gegen den EU-Austritt der Briten und alles, was seither passiert ist, das hat sie in dieser Haltung bestärkt. Der Brexit sollte leicht sein, Großbritannien stärker machen, der Wirtschaft überhaupt nicht schaden. Nach 4 Jahren ist klar, keines dieser Versprechen hat Downing Street gehalten. Die meisten Schotten halten den Premierminister für unzuverlässig. Sie unterstellen ihm, dass seine Macht ihm wichtiger ist als das Gemeinwohl. Und genau dieses Muster erkennen seine Kritiker eben auch in Schottland, auch in Johnsons Corona-Management. Am Anfang hat er sich ja noch damit gebrüstet, überall Hände zu schütteln. Gegenmaßnahmen hat er spät auf den Weg gebracht. Sie waren auch nicht besonders konsequent. Und jetzt ist das Land im zweiten Lockdown. Die Zahlen sind nach wie vor nicht gut. Und die Wirtschaft erlebt die größte Rezession seit 300 Jahren. Das musste der Finanzminister letzte Woche zugeben. Alle Briten setzen ihre Hoffnungen jetzt aufs Impfen und die Regierung drängt darauf, verfügbare Impfstoffe so schnell wie möglich zuzulassen. Zuletzt wurde ja auch gemeldet am Wochenende, dass es beim BioNTech-Impfstoff schon diese Woche soweit sein könnte. Warten wir es ab, ob das wirklich so kommt.
Das wäre dann ein deutliches Zeichen gegen die EU, die ja etwas später darüber entscheiden wird. Wie wichtig sind in diesem Zusammenhang die stockenden Verhandlungen über die Post-Brexit-Gespräche? Ein solches Abkommen ist ja immer noch möglich.
Ja, wir warten hier alle darauf, dass die Verhandler aus dem Tunnel kommen und wir Details erfahren, vor allen Dingen natürlich dann, wie es ausgegangen ist. Das Thema spielt in Großbritannien eine untergeordnete Rolle im Moment. Das liegt daran, dass Covid alles überlagert. Und es ist auch ein bisschen so, dass die Briten krisenmüde sind, dass sie in der Pandemie nicht auch noch mit dem Brexit gequält werden möchten. Aber die Wirklichkeit lässt sich ja nicht aufhalten. Am 1. Januar ist die Übergangsphase zu Ende und spätestens dann wird es ein Erwachen geben. Wie hart das ist oder werden wird, müssen wir abwarten. Das hängt vom Ausgang der Gespräche jetzt ab.
Die Regierung in London lehnt ja ein neues Referendum der Schotten bislang strikt ab. Hätten die Schotten denn ein Druckmittel, um eine solche Abstimmung zu erzwingen?
Eigentlich nicht, also juristisch nicht. Es ist so, dass die Schotten 2014 gesagt haben, dieses Referendum hält für eine Generation. Das ist jetzt eben nur 6 Jahre her, ist nicht ganz eine Generation. Darauf bezieht sich die Regierung in London und sagt, das ist jetzt alles viel zu früh und wir werden auf jeden Fall Nein sagen. Jetzt könnten die Schotten vors Verfassungsgericht ziehen, Ausgang ungewiss, eher unwahrscheinlich, dass sie das machen. Sie werden aber politischen Druck aufbauen. Die Schotten sagen, ja, okay, ist erst 6 Jahre her, das letzte Referendum, aber es hat zwischenzeitlich den Brexit gegeben und der hat die Ausgangslage komplett verändert. Die Wahlen im Mai werden mit großer Sicherheit sehr, sehr erfolgreich sein für die SNP. Die regiert jetzt schon unangefochten alleine und wird möglicherweise sogar noch ein besseres Wahlergebnis einfahren bei den nächsten Wahlen. Und das könnte politischen Rückenwind geben, mit dem die Schotten eben versuchen, das zweite Referendum dann trotzdem durchzudrücken.
Sie haben die Wahlen jetzt schon kurz erwähnt. Gibt es denn einen politischen Gegner, den die schottische Nationalpartei fürchten müsste bei diesen Wahlen?
Nein, den gibt es nicht. Keine Partei hat die Chance, Sturgeons SNP gefährlich zu werden bei dieser Wahl. Das ist auch übrigens den schottischen Tories schmerzlich bewusst. Ihr Vorsitzender ist seit 3 Monaten Douglas Ross und der kritisiert zwar die SNP fleißig für ihr Unabhängigkeitsstreben, er kritisiert aber auch öffentlich die eigene konservative Regierung in London. Ross sagt zum Beispiel, Boris Johnson agiere zu arrogant gegenüber den Schotten. Er sagt auch, dass er seine wichtigste Aufgabe nicht erfüllt, das Land zu einen in der Krise, in der Großbritannien so tief steckt. Also keine Gefahr für die SNP, aber sogar aus den eigenen Reihen in Schottland Kritik an Premierminister Boris Johnson in London.
Deutschlandfunk-Korrespondentin Christine Heuer zum Parteitag der schottischen Nationalpartei, zum Online-Parteitag. Besten Dank. Während Großbritannien und die EU immer noch um ein mögliches Freihandelsabkommen ringen, müssen London und die Kontinentaleuropäer auch auf anderen zentralen Gebieten ihr zukünftiges Verhältnis klären. Eine drängende Frage davon, wie eng wollen die Briten eigentlich in Zukunft militärisch mit den EU-Staaten zusammenarbeiten? Die Weichen standen in den vergangenen Jahrzehnten auf einer immer engeren Integration, vorläufiger Höhepunkt. Die Lancaster-Haus-Vereinbarung zwischen Frankreich und Großbritannien, die vor genau 10 Jahren unterzeichnet wurde. Gemeinsame Eingreiftruppen, eine Zusammenarbeit in der Abschreckung und Rüstungskooperation standen damals auf der Agenda. Ein Vertrag, der heute wie aus einer anderen Epoche klingt. In Berlin bin ich jetzt verbunden mit Ronja Kempin, Sicherheits- und Europaexpertin der Stiftung Wissenschaft und Politik. Frau Kempin, das waren damals ehrgeizige Projekte, die Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy und der britische Premier David Cameron vereinbart haben. Unter anderem eine gemeinsame Flugzeugträgerkampfgruppe, die 2020, also in diesem Jahr, dienstbereit sein sollte. Was ist eigentlich aus diesen Ankündigungen geworden?
Ja, die Bilanz von 10 Jahren Lancaster House, die fällt durchaus ein Stück weit gemischt aus. Wir haben es schon erwähnt, vor 10 Jahren war diese Vereinbarung einmalig. Also eine so enge Zusammenarbeit zwischen zwei Staaten ist noch nie vereinbart worden. Die Briten und die Franzosen haben seither tatsächlich viel geschafft. Sie sprachen schon von der gemeinsamen schnellen Eingreiftruppe. Die hat schon mehrere Einsätze zusammen bewerkstelligt, ist jetzt tatsächlich auch pünktlich zum 10-jährigen Jubiläum vollständig einsatzbereit gemeldet. 10.000 Soldatinnen und Soldaten, die binnen kürzester Frist in einen schweren Kampfeinsatz geschickt werden können. Aber es sind auch Projekte auf der Strecke geblieben. Das Flugzeugträgerprojekt allen voran, das haben Sie angesprochen. Hier haben schlicht und ergreifend finanzielle Gründe das Aus für diese Projekte bedeutet.
Ist mit dem EU-Austritt der Briten eigentlich aus Ihrer Sicht die Geschäftsgrundlage für diese enge Kooperation Lancaster House entfallen? Oder könnte man auch sagen, beide Staaten sind ja weiterhin NATO-Mitglieder, es hat sich also gar nicht so Großes geändert?
Es hat sich gar nicht so Großes geändert. Lancaster House war damals eigentlich ein Gegenprojekt gegen die EU und die Integration in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik in der Europäischen Union. Beiden, London und Paris, ging es damals nämlich im EU-Rahmen viel zu langsam. Also haben sie beschlossen, wir gehen bilateral außerhalb der EU-Verträge voran. Diese Geschäftsgrundlage ist also weiterhin geblieben. Und Präsident Macron aus Frankreich, der hat ja letztes Jahr erst die deutschen Partner ein Stück weit vor den Kopf gestoßen, als er nämlich mit der Idee der Europäischen Interventionsinitiative kam. Die Deutschen haben das sehr als ein Gegenprojekt gegen das EU-PESCO, die ständige strukturierte Zusammenarbeit, empfunden. Paris war es wichtig, immer eine Anbindung Londons auch an die EU zu halten, obgleich, wie gesagt, der EU-Rahmen für beide Seiten in ihrer bilateralen Kooperation nicht der entscheidende ist.
Sie beobachten die sicherheitspolitische Debatte in Frankreich und auch in Großbritannien. Wie stellt sich London die militärische Zukunft für Europa eigentlich vor, jetzt nach dem Brexit?
Ja, ich glaube, da sind die Briten noch sehr ambivalent. Auf der einen Seite haben sie lange blockiert, dass die Europäische Union Fortschritte in der militärischen Integration macht. Jetzt den Brexit final vor Augen, sind sie ein bisschen reumütig, wollen vielleicht doch ein Stück vom Kuchen ab. Die Europäer haben sich ja aufgemacht, mit dem Europäischen Verteidigungsfonds Geld in die Hand zu nehmen, gerade für die Entwicklung und Beschaffung gemeinsamer Rüstungsgüter. Hier hätte London gerne einen Fuß in der Tür gehabt. Das haben die EU-Staaten ein Stück weit verhindert. Da ist ein Riegel vorgeschoben. Und ergo kapriziert man sich jetzt wieder stärker auf die NATO, bietet sich auch in Washington an und setzt alles darauf, die Achse Washington-London in Zukunft stärker auszuspielen, im Prinzip die britische Special Relationship. Aber an beiden Enden ist das letzte Wort nicht gesprochen und so versucht man sich eben als schöne Braut, wenn Sie so wollen, sowohl in Richtung Brüssel, so gut es noch geht, als auch in Richtung Washington zu verkaufen.
Letzte Frage mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Steigt damit die Bedeutung Deutschlands für die Franzosen? Die Lancaster-Haus-Vereinbarung vor 10 Jahren, die war ja damals durchaus auch ein deutschlandkritisches Signal aus Paris nach dem Motto, in Verteidigungsfragen, da zählen eigentlich nur die Briten.
Das ist wahr. Die Franzosen haben sich natürlich mit dem Brexit umstellen müssen. Der Brexit ist auch in Paris mit einem Risiko behaftet. Wir haben die finanziellen Sorgen schon angesprochen. Und als starke Militärmacht ist Frankreich natürlich auf Partner angewiesen. Bricht der eine weg oder wird unsicher wie London, dann schaut man eben sich nach einem anderen um. Paris hofft, diesen anderen Partner in Berlin zu finden. Deutschlands Bedeutung ist also in der Tat sehr viel stärker geworden für die Franzosen.
Der Brexit stellt auch die militärische Zusammenarbeit in Europa vor große Herausforderungen. Einschätzungen waren das von Ronja Kempin, der Sicherheits- und Europaexpertin der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Besten Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
Ich danke Ihnen.
Aus den Schlagzeilen ist der Konflikt zwischenzeitlich etwas verschwunden, doch die Proteste der Bevölkerung in Belarus gegen Machthaber Alexander Lukaschenko, sie gehen weiter. Am Sonntag gingen im ganzen Land wieder tausende Menschen auf die Straße. Unterdessen gerät der Staatschef nicht nur von den fortdauernden Protesten, die sich zuletzt auch auf die Kliniken im Land ausgeweitet haben, unter Druck. Auch Moskau erhöht den Druck und pocht auf eine baldige Verfassungsreform im Land. Die Sicherheitskräfte allerdings scheinen weiter fest zum Regime zu zu stehen. Nach der Sonntagsdemo machten erneut Aufnahmen von Prügelszenen im Nachrichtenkanal Telegram die Runde. Aber woher kommen diese bedingungslose Loyalität und die große Gewalt, mit der die Sicherheitskräfte gegen ihre eigenen Landsleute vorgehen? Christina Auerbach mit Antworten.
Er ist ohnmächtig, schreit eine Frau, während sie Sicherheitskräfte dabei filmt, wie sie auf einen Demonstranten einprügeln. Die lassen nicht von dem Mann ab. Videos wie dieses gibt es jedes Wochenende aus Belarus. Sicherheitskräfte mit Helmen, Protektoren und Schlagstöcken prügeln brutal auf friedliche Demonstranten ein, zerren sie in Transporter, werfen Blendgranaten. Die Demonstranten sind belarussische Frauen in Steppmänteln und Wollmützen, junge Studenten in Turnschuhen, Ärzte, Rentner, Arbeiter.
Diese Gewalt auch gegenüber Frauen und alten Menschen beispielsweise, das ist schon beispiellos.
Sagt Nadja Douglas, Politologin am Zentrum für Osteuropa und internationale Studien.
Und ich persönlich habe die Vermutung, dass das Regime auch bewusst in Kauf genommen hat, dass diese OMON-Einheiten schlimme Verbrechen begehen, weil es sie dadurch eben noch enger an sich gebunden hat. Und diese einzelnen Milizionäre, vor allen Dingen aber auch die Befehlshaber, die wissen eben, dass sie nur unter Lukaschenka eben diese Straffreiheit genießen. Und wenn es irgendwann einen Regimewechsel geben sollte, dass sie dann möglicherweise nicht unter ein Amnestiegesetz fallen.
Das System Lukaschenko so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, ist also eine Art Lebensversicherung für die Mitglieder der Sicherheitskräfte. Die Demonstranten dagegen sehen für sich immer stärker nur noch ein Leben ohne Lukaschenko, sagt der belarussische Politologe Artyom Schreibmann. Eine psychologische Besonderheit von denen, die heute in Belarus protestieren, ist, dass sie sich nicht fürchten. Deshalb fühlen sich die Sicherheitskräfte gezwungen, noch mehr Gewalt einzusetzen, um das zu bewahren, was in ihren Augen Ordnung ist. Deshalb hören wir jetzt, wie sie zu den Protestierenden sagen, wir werden euch töten. Und zwar ganz ruhig und indem sie den Leuten direkt in die Augen schauen. Der jetzige Sicherheitsapparat sei dabei kein Abbild der belarussischen Gesellschaft, meint der Politologe, sondern das Ergebnis einer Auslese, die Lukaschenko seit seinem Amtsantritt betreibe, also seit 26 Jahren. Die Leute werden ausgewählt nicht nur nach dem Prinzip der absoluten Loyalität, sondern auch nach dem Prinzip, wem sind moralische Standards egal. Die Auslese vor allem für die berüchtigte Spezialeinsatztruppe OMON beginnt früh. Es werden vor allem junge Männer eingestellt, es folgt körperlicher und ideologischer Drill. In der Welt der Sicherheitskräfte, so der Politologe, herrsche die Überzeugung, dass die Proteste vom Ausland gesteuert seien und dass ein streng hierarchisches, paternalistisches System wie das von Lukaschenko das einzige sei, mit dem ein Staat funktionieren könne. Ein weiterer Grund für die Gewaltexzesse sei die völlige Anonymität der Sicherheitskräfte, sagt die Politologin Nadja Douglas.
Es gibt keinerlei Vorschriften, die besagen, dass sie ihre Gesichter zeigen müssten oder dass sie Erkennungsmarken offen tragen sollen. Und es ist auch bekannt, dass die anonyme Fassade eben die Hemmschwelle auch enorm senkt, bei Individuen Gewalt auszuüben.
Manchmal versuchen die Demonstranten deshalb, den Einsatzkräften ihre Masken vom Gesicht zu reißen. Ein Hackerteam hat Namen und Dienstgrade von Einsatzkräften veröffentlicht. Durch ihre eigenen Taten erpressbar gewordene, anonym handelnde, ideologisch gedrillte Einsatzkräfte gegen immer entschlossener werdende Demonstranten. Die Beziehung zwischen Staat und Gesellschaft sei in Belarus zerbrochen, sagt Nadja Douglas. Sie forscht schon lange zu den Beziehungen zwischen Gesellschaft und staatlichen Machtstrukturen in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Langfristig könne nur eine grundlegende Reform der Sicherheitskräfte wieder Vertrauen herstellen. Eine Reform, die in Belarus seit dem Ende der Sowjetunion nie passiert ist.
Loyal bis zum Ende. Sie hörten das Christina Auerbach über die Gewalt der Sicherheitskräfte in Belarus gegen die Protestbewegung. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.